Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute beschäftigen wir uns wieder mal mit etwas anderem als der Kampagne Die Rückkehr zu Der gebrochene Kreis. Wir sind mit der Kampagne fertig, Diana Stanley hat es geschafft, Azathoth wieder in den Schlummer zu flöten. Und die Welt ist gerettet, juhu, gerade so geschafft, also wirklich auf den letzten Drücker, aber so soll es ja sein in einer Arkham-Horror-Kampagne. Und heute beschäftigen wir uns deswegen wieder mit einem anderen Thema, nämlich dem neuen FAQ, das Fantasy Flight Games für Arkham-Horror das Kartenspiel herausgebracht hat. Im Wesentlichen geht es um das Dokument Regelklarstellung, Errata und häufig gestellte Fragen. Es gibt da seit August 2022 eine Version 2.0. Wenn es schon eine Version 2.0 gibt, dann schauen wir uns die natürlich auch an. Das ist im Wesentlichen die Edition für das neue Zyklus-Packungsformat. Und witzigerweise steht, ich finde ja immer Rechtschreibfehler, witzigerweise steht auf dem deutschen FAQ drauf V2.0 August 2023. Also wenn man diesem Dokument vertrauen kann, dann wagen wir jetzt einen Blick in die Zukunft. Ja, was uns nächstes Jahr so erwartet? Nein, natürlich nicht. Ja, in der englischen Version steht auch 2022 drauf. Alles gut. Genau, bevor es losgeht, machen wir normalerweise immer einen Blick in den Arkham Advertiser und schauen, was so an Post da ist. Dieses Mal gibt es recht wenig Neues, da ich, diese Episode recht kurz nach dem letzten Szenario von der Rückkehr zu der gebrochene Kreiskampagne aufnehme. Von daher können wir eigentlich auch direkt loslegen. Es gibt nämlich einiges zu besprechen an Regelklarstellungen, Definitionen und Spielbegriffe, aber auch die neue Tabu-Liste, falls ihr mit der spielen wollt. Da gibt es jetzt auch eine neue Version. Und ich fand es ganz spannend, mir mal anzuschauen, was denn so geändert worden sind, also welche Karten empfindet Fantasy Flight Games als zu stark und welcher als zu schwach. Da lernt man ja auch nochmal was. So, beginnen wir mit Definition und Spielbegriffe. Also es gibt noch eine ganze Menge Errata und Anmerkungen. Die würde ich jetzt überspringen, die finde ich jetzt nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr da eine gewisse Kampagne spielt, könnt ihr da gerne reinschauen und findet dann ein paar neue Fehlerklarstellungen. Okay, kann ja mal passieren. Also, Definition und Spielbegriffe hat sich nicht viel geändert, außer im Punkt Signaturkarten. Ja, die Signaturkarten eines Ermittlers sind die Karten, die nur diesem Ermittler zur Verfügung stehen und in keinem Deck eines anderen Ermittlers enthalten sein dürfen. Das sind die Signaturkarten. Ich nenne die auch immer anders, aber Signaturkarten ist jetzt der richtige Begriff. Und ein Ermittler kann Signaturkarten eines anderen Ermittlers nicht spielen, kann die Signaturkarten eines anderen Ermittlers im Spiel nicht kontrollieren und kann die Signaturkarten eines anderen Ermittlers auf seiner eigenen Hand nicht besitzen. So, wieso steht es jetzt drin? Hier ist auch noch ein Beispiel drin. Roland hat seine 38er Spezial im Spiel. Er hat die Karte Zusammenarbeit, die ihm erlaubt, mit Ermittlern am gleichen Ort Vorteilskarten zu tauschen oder sie ihnen zu geben, weil Rolands 38er Spezial aber eine von Rolands Signaturkarten ist, kann er sie anderen Ermittlern nicht geben. Also das wäre jetzt so ein Anwendungsfall für diese Klarstellung. So, dann gibt es noch weitere Regelklarstellungen, die hier gemacht worden sind. Also, es gibt eine Neuerung im Abschnitt Ermittler in eine neue Kampagne übernehmen. Falls ein Ermittler eine Fähigkeit hat, die zu Beginn der Kampagne oder beim Deckbau eintritt, wie zum Beispiel die Bonus-Erfahrungspunkte von Pater Matteo, wird diese Fähigkeit nicht ein weiteres Mal ausgelöst, wenn ein Ermittler in eine neue Kampagne übernommen wird. Also das heißt, man kann mit einem und demselben Ermittler direkt von einer Kampagne in die andere springen, aber diese Bonus-Effekte werden dann hier nicht ausgelöst. Das wurde jetzt nochmal klargestellt. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie gemacht, weil im Wesentlichen bekommen die Ermittler ja doch einiges an seelischem und körperlichem Trauma und auch wenn das Deck dann gut ist, ja, ist es immer so ein bisschen tricky, dann kaputte Ermittler sozusagen in eine neue Kampagne zu schicken. Aber gut. Und ein bisschen Abwechslung macht ja auch Spaß, wenn man ehrlich ist, ne? Ich denke, das war jetzt so eine kleine Änderung. Bisher waren alles nur kleine Änderungen. Aber jetzt kommt was Dickeres. Und das fand ich auch sehr spannend, wenn ich ehrlich bin. Nämlich, es gibt neue Punkte hier. 1.23 bis 1.26. So, und 1.23 ist besonders interessant, weil das führt jetzt den Limbus ein. Also es gibt jetzt einen Limbus. Solange die Effekte einer Ereignis- oder Verratskarte abgehandelt werden oder solange eine Fertigkeitskarte zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen wird, ist die Karte weder im Spiel noch auf dem Ablagestapel oder auf der Hand eines Ermittlers. Für diese Regelklarstellung befindet sich die Karte in einem Übergangszustand, im sogenannten Limbus. Aha, also wenn ihr ein Ereignis spielt, dann ist diese Karte jetzt im Limbus und nicht auf der Hand und nicht im Spiel. Eine Ereigniskarte betritt den Limbus in Schritt 3 der Initiierungssequenz, nachdem die Kosten bezahlt und Gelegenheitsangriffe abgehandelt worden sind. Siehe Anhang 1, Abfolge einer Initiierung im Referenzhandbuch. So, da schauen wir direkt mal rein, das habe ich schon mal rausgesucht. Also, Abfolge einer Initiierung. Man prüft das mal, ob man hier so eine Fähigkeit auslösen darf oder eine Karte spielen darf. Überspringen wir. Und sobald beide der oben angegebenen Bestätigungen erfolgt sind, werden folgende Schritte in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt. Erstens, mögliche Modifikatoren auf die Kosten anwenden. Zweitens, Kosten bezahlen. Drittens, es wird begonnen, die Karte zu spielen oder versucht, die Fähigkeit zu initiieren. So. Dann, genau, das wäre jetzt der Schritt, wo die Karte den Limbus betritt. Und dann Schritt 4, die Effekte der Fähigkeit, falls nicht in Schritt 3 aufgehoben, beenden ihre Initiierung und werden abgehandelt. Gleichzeitig mit dem Ende dieses Schrittes betrachtet man die Karte als gespielt und ins Spiel gebracht oder auf den Ablagestapel ihres Besitzers gelegt, falls sie eine Ereigniskarte ist, und die Fähigkeit gilt als abgehandelt. So. Also, dritter Schritt. Es wird begonnen, die Karte zu spielen oder versucht, die Fähigkeit zu initiieren. Da geht die Karte in den Limbus und in Schritt 4 ist sie dann schon wieder gespielt und im Ablagestapel oder ins Spiel gebracht. Interessant. Bin mal gespannt, wofür das notwendig sein wird. Es geht noch weiter. Eine Verratskarte betritt den Limbus, nachdem sie gezogen worden ist, während ihre Enthüllung Fähigkeit abgehandelt wird. Eine Fertigkeitskarte betritt den Limbus, sobald sie zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen wird. Solange sich die Karte im Limbus befindet, wird sie normalerweise auf den Tisch gelegt, um anzuzeigen, dass ihre Effekte gerade abgehandelt werden. Die Karte gilt nicht mehr als auf der Hand eines Ermittlers, befindet sich aber auch noch nicht auf einem Ablagestapel. Sie ist spieltechnisch auch nicht im Spiel und zählt nicht für andere Karteneffekte, die sich auf Karten im Spiel beziehen, auch wenn ihre Effekte den Spielstatus verändern. Nachdem die Effekte der vollständig abgehandelt worden sind, wird die Karte auf den entsprechenden Ablagestapel gelegt und befindet sich dann nicht mehr im Limbus. Da ist doch irgendwie schon wieder ein Rechtschreibfehler, oder? Nachdem die Effekte der vollständig abgehandelt worden sind, was ist das denn? Ich glaube, nachdem die Effekte einfach vollständig abgehandelt worden sind. Na, wie auch immer. ich fühle mich hier wie ein Deutschlehrer. Kann ja nicht wahr sein. Falls die Effekte der Karte dazu führen, dass die Karte das Spiel betritt, wie zum Beispiel durch das Anhängen an ein anderes Spielelement oder das Platzieren in der Bedrohungszone oder in der Spielzone eines Ermittlers, verlässt die Karte den Limbus und betritt gleichzeitig das Spiel. Okay, also Limbus ist so ein Übergangszustand. Im Wesentlichen, naja, definiert es jetzt einfach mehr, was mit den Karten passiert. Wahrscheinlich, um ganz komplizierte Regelfragen dann auch abhandeln zu können. Ne? Aber ja, gut. Also es ist eine bessere Definition von dem, was passiert. Aber was das jetzt bringt, ist mir jetzt auf den ersten Blick noch nicht ersichtlich. Aber gut, Mehr Definition kann wahrscheinlich nicht schaden. Es gibt dann noch Punkt 1.24, verändernde Slots. Manche Karteneffekte erlauben es einem Ermittler, Vorteilskarten einer Slotart in den Slot einer anderen Art zu legen oder Vorteilskarten einer bestimmten Slotart in die einer seiner anderen Slots zu legen. Aha. Manche Karteneffekte können auch dazu führen, dass für bestimmte Vorteilskarten gar keine Slots benötigt werden. Der Ermittler muss aber dennoch zum Zeitpunkt des Spielens eine Vorteilskarte festlegen, welchen Slot jene Vorteilskarte einnimmt. Das kann später nicht mehr verändert werden. Außer Inhalt oder Menge des Slots eines Ermittlers verändern sich. In dem Fall darf er dann neu festlegen, welche Vorteilskarte sich in welchem Slot befindet. Aha, manche Karteneffekte erlauben es einem Ermittler, Vorteilskarten einer Slotart in den Slot einer anderen Art zu legen. Ja, fällt mir jetzt nicht ein, welche Karte das macht. Vielleicht ist es ja auch was für eine neue Erweiterung. Es gibt bestimmt schon Karten, die sowas machen. Gerade Mystiker würden mir spontan mal als Verdächtige einfallen, die da was machen mit ihren Handslots und Zauberslots. Aber okay. Also man muss das jetzt von vornherein festlegen, welchen Slot das benutzen soll. Okay, na gut. 1.25 Verstärkungen bewegen. Falls eine Verstärkung von einem Spielelement zu einem anderen bewegt wird oder eine Verstärkung an ein Spielelement angehängt wird, während es bereits an einem Spielelement angehängt ist, wird die Verstärkung vom alten Spielelement abgehängt und an das neue angehängt. Okay, straightforward. Interessant, dass das jetzt noch nicht definiert war. Ist, glaube ich, logisch, ne? Also wenn eine Verstärkung von einem Element zum anderen bewegt, wird es halt abgehängt und wieder angehängt. Ja gut. 1.26. Durchsuchen bei der Vorbereitung. Falls ein Ermittler bei der Vorbereitung angewiesen wird, ein Deck nach einer oder mehr Karten zu durchsuchen, können Fähigkeiten, die beim Durchsuchen eines Decks ausgelöst werden würden, wie zum Beispiel die Fähigkeit auf Mandy Thompson oder Fähigkeiten auf Forschungskarten, nicht ausgelöst werden, da das Spiel noch nicht begonnen hat. Also auch wieder eine Klarstellung, würde ich sagen. Dürfte auch logisch sein, finde ich. Aber klar, ist gut, dass man das mal definiert hat. Ja, also den Limbus finde ich interessant. Das ist ja jetzt wirklich quasi eine neue Zone, die eingeführt wird. Der Rest sind einfach ja, logische Feststellungen, sage ich mal. Aber dass es jetzt einen Limbus gibt, ist spannend. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt dazu bewegt hat, das wirklich mal zu definieren. Ob es da neue Karten kommen, die irgendwie mit dem Limbus arbeiten. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber gut, hätten wir das geklärt sozusagen. So, der nächste Punkt ist Interpretation von Kartenfähigkeiten. Dann schauen wir mal, was hier Neues dabei ist. Und uiuiui, da sehe ich einiges. Also ich habe es mir vorhin ja schon mal grob angeschaut und da sind auch einige spannende Sachen dabei. Von daher gehen wir da mal durch, also was da jetzt neu dabei ist. Ich lese nur die Sachen, die neu dabei sind. Es beginnt quasi bei 2.13 und endet dann bei 2.23. Und Diana Stanley hat auch einen Punkt bekommen, was natürlich besonders spannend ist jetzt. Also 2.13. Ansehen, durchsuchen und finden. Diese drei Begriffe beziehen sich alle auf das Durchsuchen von Karten, Durchsehen von Karten, die sich nicht im Spiel befinden. Normalerweise Karten im Deck eines Ermittlers oder im Begegnungsdeck, beziehen sich aber nicht aufeinander. Falls sich ein Ermittler zum Beispiel die obersten drei Karten seines Decks ansieht, ist dies kein Durchsuchen-Effekt. Eine Karte zu finden, bezieht sich normalerweise auch nicht auf das Durchsuchen von Spielzonen, die sich nicht im Spiel befinden und ist demnach auch kein Durchsuchen-Effekt. Okay. Also es sind einfach, ja, ich würde sagen, drei verschiedene Arten, sich sein Deck anzuschauen zum Beispiel. Also ansehen ist halt nur angucken, finden, finden bezieht sich nur auf das Deck. Aha. Und durchsuchen, ja, ich finde finden und durchsuchen recht ähnlich, ne, aber eine Karte zu finden bezieht sich normalerweise auch nicht auf das Durchsuchen von Spielzonen. Ist demnach auch kein Durchsuchen-Effekt. Das hat wahrscheinlich dann auch Implikationen für ja, Effekte, die sich auf Durchsuchen beziehen zum Beispiel. Die greifen dann eben nicht, wenn man was finden soll. Okay. 2.14. Ziehen gegen der Hand hinzufügen. Falls eine Karte ausdrücklich der Hand eines Ermittlers hinzugefügt wird, ohne das Wort ziehen zu verwenden, zählt es nicht als Ziehen einer Karte in Bezug auf andere Karteneffekte. Hinweis: Manche Fähigkeiten, wie zum Beispiel Enthüllenfähigkeiten auf Schwächen oder Dilemma-Karten, werden ausgelöst, unabhängig davon, ob die Karte gezogen oder der Hand hinzugefügt wurde. Ja, gut. Also ist einfach mal abgegrenzt, was jetzt ziehen und was der Hand hinzufügen ist. Ich denke, das macht, also klärt wahrscheinlich einfach manche Missverständnisse auf. Spontan habe ich jetzt kein Beispiel, wo das jetzt relevant ist, aber da gibt es bestimmt welche. 2.15. Begegnungskarten gegen Szenariokarten. Ui. Diese zwei Begriffe sind austauschbar und beschreiben nicht Spielerkarten, die in einem Szenario verwendet werden. Dazu zählen die Karten des Begegnungsdecks, Orte, Agenten, Szenarien, die Szenario-Übersichtskarte und so weiter. Diese zwei Begriffe sind austauschbar. Okay, das ist also für mich jetzt tatsächlich neu. Begegnungskarten waren für mich immer Karten aus dem Begegnungsdeck und Szenariokarten eben der Rest. Aha, okay, das heißt auch die Orte sind Begegnungskarten, die Agenda ist eine Begegnungskarte, die Szene ist eine Begegnungskarte. Okay, ja, also gut zu wissen, ist mir tatsächlich neu. Okay. Spannend. 2.16. Am weitesten von allen Ermittlern entfernt. Manche Karteneffekte weisen die Ermittler dazu an, eine Karte an dem Ort ins Spiel zu bringen, der am weitesten von allen Ermittlern entfernt ist. Es ist der Ort am weitesten entfernt, der von allen Ermittlern zusammengezählt die meisten Verbindungen entfernt ist. Bei Gleichstand entscheidet wie immer der Ermittlungsleiter. Beispiel. Ort A ist 5 Verbindungen von Ermittler A entfernt und eine Verbindung von Ermittler B. Ort B ist hingegen 3 Verbindungen von Ermittler A entfernt und 4 Verbindungen von Ermittler B. Ort A ist somit insgesamt 6 Verbindungen von allen Ermittlern entfernt und Ort B 9 Verbindungen. Deshalb ist Ort B der am weitesten von allen Ermittlern entfernte Ort, auch wenn Ort A zu Ermittler A mit 5 Verbindungen die am weitesten entfernte Einzelverbindung aufweist. Okay, spannend. Ich weiß nicht, ob das mir so 1:1 schon so klar war. Ist eine interessante Richtigstellung hier. Das heißt, man zählt alle Verbindungen zusammen und die mit in gemeinsam meisten Verbindungen entfernt, das ist dann der Ort, der am weitesten entfernt ist. Okay, ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, wie wir das bisher immer gemacht haben. Ich glaube, wir kamen noch nie in die Verlegenheit, dass es dann so eine Entscheidung gegeben hätte, sondern es war immer recht klar, welcher Ort von allen am weitesten entfernt ist. Weil wir uns meistens auch nicht, also ja, man, natürlich verteilt man sich bei manchen Szenarien doch sehr über die Karte, aber oft bleibt man dann doch zusammen, wenn zum Beispiel der Hinweissammler, ne, der bleibt dann öfters mit dem Kämpfer zusammen und dann ist eigentlich recht klar, welcher Ort am weitesten entfernt ist. Aber ja, okay, interessant, ja. Na, da lernt man nochmal was dazu hier, wenn man sich das mal durchliest. So, 2.17, unterschiedlich und verschieden. Jetzt geht's aber los mit den Definitionen. Diese zwei Begriffe sind austauschbar. Manche Kartenfähigkeiten beziehen sich auf unterschiedliche bzw. verschiedene Karten. Unterschiedliche Karten sind Karten mit unterschiedlichen Namen, Untertitel ausgenommen, zum Beispiel. Zwei Kopien von Schutzsiegel gelten zum Beispiel nicht als unterschiedlich, auch wenn sie voneinander abweichende Kartenstufen aufweisen. Manche Kartenfähigkeiten beziehen sich auf unterschiedliche bzw. verschiedene Aktionen oder Fähigkeiten. Eine Aktionfähigkeit ist unterschiedlich von einer anderen Aktionfähigkeit, falls sie nicht identische eigenständige Fähigkeiten auf der gleichen Karte oder Fähigkeiten auf zwei unterschiedlichen Karten sind. Beispiel: Die zwei eigenständigen Kampffähigkeiten auf Vorschlaghammer sind voneinander unterschiedlich, aber die zwei identischen Kampffähigkeiten auf zwei Kopien von Machete unterscheiden sich nicht, genauso wenig wie zwei Basiskampfaktionen. Die Ausnahme dieser Regel sind Orte. Ortskarten stellen grundsätzlich eigene Orte dar und sind unterschiedlich bzw. verschieden von anderen Orten, auch wenn sie denselben Namen wie andere Orte haben. Okay, also dann unterschiedlich und verschieden ist also das Gleiche. zwei Karten, die gleich heißen, sind nicht unterschiedlich. Und zwei gleiche Aktionen auf einer Karte sind nicht unterschiedlich, aber auf einer Karte können zwei unterschiedliche Kampfaktionen sein. Ja, gut. Alles klar. Wieder was dazugelernt. Ich kann wirklich zu diesen Definitionen, sage ich jetzt immer, interessant, aber mir fällt doch jetzt wirklich nicht viel mehr dazu ein, was ich sagen sollte. Das sind eben alles enge Definitionen, die in Spezialfällen einen Unterschied machen, aber im Normalfall, so im normalen Spiel, ja, es ist jetzt nichts, was einen jetzt jede Minute beschäftigt. Und bestimmt gibt es in irgendeinem Forum Beispiele, wo jetzt diese Begrifflichkeiten den entscheidenden Unterschied gemacht hätten, aber ja, dann entscheidet der Ermittlungsleiter im Zweifel nach der Galgenregel und dann ist auch gut. Deswegen, ja, nee, aber es ist gut, dass es mal definiert ist. Ne? Wenn man da Fragen hat, kann man jetzt immer nachlesen. Es ist tipptopp. 2.18. Nur als deine erste Aktion. Falls eine Karte nur als deine erste Aktion gespielt oder eine Kartenfähigkeit nur als deine erste Aktion ausgelöst werden kann, musst du eine deiner Aktionen verwenden und diese Aktion muss die erste in deinem Zug sein. Falls es eine Fähigkeit mit dem Schlüsselwort schnell oder eine freie ausgelöste Fähigkeit ist, die Fähigkeit ihre Aktionskosten ignoriert oder sie außerhalb deines Zuges stattfindet, kann diese Aktion nicht genommen werden. Okay, also sie muss einfach die erste Aktion kosten, die man in seinem Zug hat. Okay. Gut. 2.19. Nimm eine Aktion gegen, führe eine Aktion durch, handle eine Aktion ab. Manche Effekte erlauben es einem Ermittler, eine Aktion zu nehmen, normalerweise gefolgt von einer bestimmten Aktionsart, wie zum Beispiel Ursula Downs oder Eile. Falls ein Effekt einem Ermittler erlaubt, eine Aktion zu nehmen, erhält er effektiv eine Aktion, um sie sofort auszugeben und die entsprechende Aktion zu nehmen. Dies folgt den normalen Regeln für das Nehmen einer Aktion. Die Aktion kann Gelegenheitsangriffe provozieren, sie zählt in Bezug auf Kartenfähigkeiten, die zählen, wie viele Aktionen du genommen hast, als eine Aktion und so weiter. Manche Effekte, wie zum Beispiel auf Schnellzugholster, erlauben einem Ermittler, eine Aktion durchzuführen bzw. abzuhandeln. Bei solchen Effekten ist normalerweise angegeben, dass sie die Aktionskosten der Aktion ignorieren. In diesem Fall hat der Ermittler effektiv keine Aktion erhalten oder ausgegeben und die Aktion wird wie angegeben abgehandelt. Okay, also, ja, interessant. Moment mal, also natürlich, das zählt dann nicht als extra Aktion, also man hat dann keine drei Aktionen quasi durchgeführt, ne? Aber die Frage ist jetzt natürlich schon, wie ist es dann mit Gelegenheitsangriffen? Bei solchen Effekten ist normalerweise angegeben, dass sie die Aktionskosten der Aktion ignorieren. Also schauen wir uns doch mal den Schnellzugholster an. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das doch direkt. Der hat einen freien Auslöser. Erschöpfe Schnellzugholster, führe eine Kampfaktion auf der angehängten Vorteilskarte aus, ohne ihre Aktionskosten zu zahlen. Ah, okay, jetzt wird's klar. Also beim Schnellzugholster, ne, man macht einen freien Auslöser, führt dann die Kampfaktion aus, aber zahlt keine Aktionskosten, also gibt es auch keine Gelegenheitsangriffe. Ja, okay, das ist klar. Ist jetzt hier einfach nochmal sauber definiert. Okay. 2.20, die silberne Regel. Falls der Text einer Karte im direkten Widerspruch zum Text einer anderen Karte steht und sich keine Lösung finden lässt, hat der Text auf einer Begegnungskarte Vorrang vor dem Text einer Spielerkarte. Falls es sich bei den beiden Karten um Begegnungskarten bzw. Spielerkarten handelt, darf der Ermittlungsleiter entscheiden, welche der beiden Karten Vorrang hat. Okay. Ja, löst ein paar Dilemmas auf, würde ich sagen. Die silberne Regel gibt es jetzt zusätzlich zur Galgenregel. Sehr schön. 2.21. Untertitel auf Verratskarten. Verratskarten haben keinen speziellen Bereich für einen Untertitel. Falls der Name einer Verratskarte ein oder mehr Worte in Klammern aufweist, gelten die Worte in Klammern als Untertitel. Andere Karten mit demselben Namen und unterschiedlichen Untertitel gelten noch immer als Kopien voneinander. So sind zum Beispiel Rastlose Reise, Klammer auf Irrtum, als auch Rastlose Reise, Klammer auf Mühsal, Kopien der Verratskarte Rastlose Reise. Okay, also, ja. Also im Wesentlichen macht der Untertitel keinen großen Unterschied, ne? Okay. 2.22, Diana Stanley, Da wären wir. Diana Stanleys Fähigkeit interagiert normalerweise mit Ereigniskarten im Limbus und anderen Karten, die sich möglicherweise im Spiel befinden. Deshalb kann Diana Stanleys Fähigkeit auch dann ausgelöst werden, wenn eine solche Karte im Limbus oder im Ablagestapel ist. So, also hier kommt der Limbus direkt zum Tragen. Ja, also man spielt ja dann die Ereigniskarte. Und selbst wenn die sich dann im Limbus befindet, greift Diana Stanleys Fähigkeit natürlich auch. Also ich denke, der Limbus hat dann diese Klarstellung jetzt mal erfordert und das wurde klargestellt. 2.23 für jeden und für je. Okay. Manche Karteneffekte weisen einen Ermittler an, einen Effekt mehrmals durchzuführen. Für jede Instanz einer bestimmten Bedingung, wie zum Beispiel für jeden Horror auf dir oder für jede Karte auf deiner Hand. Falls ein solcher Effekt zusammengefasst werden kann, dann sollte die Anzahl ermittelt werden und der Effekt gleichzeitig abgehandelt werden. Falls dies nicht möglich ist, zum Beispiel weil es mehrere Schritte gibt oder andere Abhängigkeiten, sollte jede Instanz als eigenständiger Effekt abgehandelt werden. Beispiel: Eine Verratskarte weist dich an. Nimm für jeden Punkt, um den die Probe misslingt, einen Horror. Da du auf einen Blick erkennen kannst, um wie viele Punkte die Probe misslungen ist, handle den zugefügten Horror gleichzeitig als einen einzigen Effekt ab. Eine andere Verratskarte weist dich an. Lege für jeden Punkt, um den die Probe misslingt, eine zufällige Karte von deiner Hand ab. Für jede Karte, die du nicht ablegen kannst, nimmst du einen Horror oder einen Schaden. In diesem Fall muss der Effekt für jeden Punkt, um den die Probe misslungen ist, nacheinander einzeln abgehandelt werden. Okay, also es wird hier wirklich ziemlich abstrakt, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich, also einfach noch eine Unklarheit mehr definiert, ist, denke ich, gut. Aber das sind schon Spezialfälle. Okay, naja, gut. Aber gut, dass es klargestellt ist, natürlich. Also, die würden es nicht klarstellen, wenn die Frage nicht irgendwann mal aufgekommen wäre. Ne? Also, von daher ist es sehr gut, wie oft das jetzt auftritt, sei mal dahingestellt. Häufig gestellte Fragen, FAQ, jetzt sind wir da gelandet. Schauen wir mal, was für neue Fragen hier häufig gestellt worden sind. Uiuiui, einige. na gut, schauen wir mal, gehen wir mal durch. Ja, was da alles neu drin ist. Also, es fängt an mit der neuen Frage. In welche Rolle wechsle ich, wenn ich als Lola Hayes Identitätskrise abhandle und die abgelegte Karte eine Multiklassenkarte ist? Was passiert, wenn mein Deck leer ist und ich keine Karte ablegen kann? Falls die abgelegte Karte eine Multiklassenkarte ist, darfst du wählen, zu welcher jener Klassen du deine Rolle wechselst. Falls keine Karte abgelegt werden kann, bleibt die Rolle dieselbe und wird nicht gewechselt. Okay, na, kurz und knapp. Frage: Wenn ich erzwungenes Lernen auslegen habe und ich in meiner Unterhaltsphase eine Schwäche ziehe, darf ich wählen, diese abzulegen? Was passiert, wenn beide Karten Schwächen sind? So, du darfst nicht wählen, Schwächen von deiner Hand abzulegen. Falls du eine Schwäche und eine Nicht-Schwäche-Karte ziehst, musst du wählen, die Nicht-Schwäche-Karte abzulegen und musst dann die Schwäche ganz normal abhandeln. Falls du zwei Schwäche-Karten ziehst, darfst du keine der beiden ablegen und musst beide abhandeln. Uiuiui, das tut weh. Das ist natürlich... Ich meine, logisch, ne, Schwächen darf man dann nicht ablegen, aber ja, das ist natürlich dann schon fies hier für das erzwungene Lernen. Also erzwungene Lernen dauerhaft, erhöhe deine Deckgröße um 15, während jeder Unterhaltsphase ziehst du zwei Karten und legst eine davon ab, statt eine Karte zu ziehen. Ja, das kann also mal schön heißen, dass man zwei Schwächekarten zieht, im schlimmsten Fall. Okay, krass. Ich verwende erste Wache, um an die Ermittler Begegnungskarten auszuteilen. Befinden sich diese zugeteilten Karten in Bezug auf andere Karteneffekte noch im Begegnungsdeck? Antwort: Nein. Durch erste Wache an Ermittler ausgeteilte Karten befinden sich nicht mehr im Begegnungsdeck. Sie sind aber auch nicht im Spiel und nicht im Begegnungsablagestapel. Na sowas. Die Ermittler müssen alle durch erste Wache zugeteilte Karten ziehen und oder abhandeln, bevor es mit der nächsten Phase weitergeht. Die Verwendung von Auf der Jagd würde den oberen Prozess nicht vermeiden können. Frage: Was mache ich, wenn beim Spielen eines Rückkehr-zu-Szenarios eine Anweisung im Kampagnenleitfaden oder eine Kartenfähigkeit auf eine Karte eines Begegnungssets verweist, das durch ein neues Begegnungsset ersetzt worden ist. Mhm. Ja, das hat uns nicht getroffen, aber das ist natürlich eine spannende Frage. Falls es eine Vorbereitungsanweisung oder eine Anweisung nach einer solchen Karte zu suchen und sie ins Spiel zu bringen ist, sollten die Ermittler die entsprechende Karte aus dem neuen Begegnungsset finden, welche die alte Karte ersetzt hat und die Anweisung stattdessen mit der neuen Karte befolgen. Aha. Falls es sich um einen anderen Spieleffekt als den oben beschriebenen handelt, ignoriere ihn einfach. Okay. Mhm. Also, man soll die neue Version verwenden. Alles klar. Okay. Frage. Was passiert, wenn ich begraben bin? Zeitalter, also vergessenes Zeitalterkarte. Und ich ätherische Formen verwende, wenn ich bereits mit einem Gegner in einen Kampf verwickelt bin. Die eine Karte sagt, dass ich mich nicht von Gegnern lösen kann. Die andere sagt, dass mich Gegner nicht in einen Kampf verwickeln können. Das ist natürlich ein Dilemma. Antwort, falls der Text einer Karte im direkten Widerspruch zum Text einer anderen Karte steht und sich keine Lösung finden lässt, hat der Text auf einer Begegnungskarte Vorrang vor dem Text einer Spielerkarte. In diesem Fall hat der Text auf Begraben Vorrang vor dem Text auf ätherische Form und der Gegner bleibt mit dir in einen Kampf verwickelt. Siehe 2.20, die silberne Regel. Ah ja, da haben wir direkt ein Anwendungsbeispiel für die silberne Regel. Sehr cool. Natürlich sehr schade für denjenigen, der die ätherische Form hat. Das ist also keine Lösung hier, sich von Begraben etwas zu befreien. Aber ja, gut, also das ist jetzt dann immer klar, ne? Begegnungskarten haben Vorrang vor einer Spielerkarte. Frage, wann genau werden Segens- und Fluchmarker aus dem Chaosbeutel entfernt? Sind sie bei der Auflösung eines Szenarios noch Teil des Chaosbeutels? Ja, Fluch und Segensmarker werden erst nach der Auflösung eines Szenarios aus dem Chaosbeutel entfernt, wenn das Spiel aufgeräumt wird. Das passiert, bevor mit anschließenden Zwischenspielen weitergemacht wird, außer es ist etwas anderes angegeben. Okay, ja. Ist jetzt kein Beispiel dabei, wo das relevant ist. Aber, also bei der Auflösung sind, also wenn man hier Auflösung 1, 2, 3, 4 liest, sind sie eben noch im Beutel. Okay. Frage, kann ich mit Schreien der Mäuren Signaturkarten auf meine Hand zurückschicken? Wenn ja, wie viele Stufen hat eine Signaturkarte? Antwort, Signaturkarten haben keine Kartenstufe, deshalb können sie mit Schreien der Mäuren nicht auf deine Hand zurückgeschickt werden. Ja, okay, eindeutige Antwort, kurz und knackig, sehr gut. Nein, dürft ihr nicht. Wir schauen uns noch ganz kurz an, was Schreien der Mäuren überhaupt ist. Das ist vielleicht nämlich auch noch interessant. So, Schreien der Mäuren ist eine Überlebendenkarte, ein Ereignis. Mir für 3 Erfahrungspunkte und eine Ressource hängen diese Karte an deinen Ort an. Anwendung 3 Opfergaben. Dort mit dieser Verstärkung erhält freier Auslöser. Ziehe die oberste Karte vom Begegnungsdeck, erschöpfe Schreien der Mäuren und gib eine Opfergabe aus. Schicke bis zu 2 Karten mit einer Stufe von insgesamt 5 oder weniger aus deinem Ablagestapel auf deine Hand zurück. Okay, also Signaturkarten gehen aber nicht. Frage. Kann ich als Lola Hayes mitten in der Abhandlung einer anderen Fähigkeit Lolas freie Auslöserfähigkeit verwenden, um die Rolle zu wechseln? Antwort, ganz klar, ja, solange es ein freies Auslöser-Spielerfenster hat. Und ob es das hat, schaut man am besten ins Referenzhandbuch. So, weitere Frage. Können die folgenden Karten zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen werden, wenn sie unter Amanda Sharp liegen? Verteidigungshaltung, das Gelände vermessen, okkulte Theorie oder unverzagter Geist. Verteidigungshaltung, schauen wir uns mal Verteidigungshaltung an, was die nochmal genau macht. Dann sind wir da auch auf dem aktuellen Stand. Also, Defensive Stance, ach, das sind diese Karten, die an sich keine Fertigkeitssymbole haben. Aber solange sich diese Karte auf deiner Hand befindet oder zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen wird, erhält sie, also Verteidigungshaltung, Stärke-Symbole in Höhe deines Geschicklichkeitswerts und Geschicklichkeitssymbole in Höhe deines Stärkewerts. Antwort, nein. Eine Karte kann nur zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen werden, wenn ein oder mehr Fertigkeitssymbole mit der durchgeführten Fertigkeitsprobe übereinstimmen. Da diese Karte aber nur Fertigkeitssymbole besitzen, wenn sie sich auf deiner Hand befinden oder zu einer Probe beigetragen werden, können sie von keinem anderen Ort als der Hand zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen werden. So, damit hätten wir das auch geklärt, das war nur so ein bisschen unklar, aber das ist eine eindeutige Antwort. Frage, was wird zuerst ausgelöst? Die Fähigkeit auf der parallelen Agnes Baker oder auf Erbstück von Hyperborea? Wie verhält es sich mit Traumkristallisator? Oje. Antwort, eine gespielte Ereigniskarte wird in Schritt 4 der Abfolge einer Initiierung auf den Ablagestapel gelegt. Also müssen alle Effekte, die modifizieren, wo die Ereigniskarte hinkommt, in diesem Schritt erfolgen. Dies gilt sowohl für den Effekt der parallelen Agnes Baker als auch für den von Traumkristallisator. Ein Effekt, der ausgelöst wird, nachdem du eine Ereigniskarte gespielt hast, aber nicht modifiziert, wo die Karte hinkommt, wird direkt nach Schritt 4 ausgelöst. Dies gilt auch für den Effekt von Erbstück aus Hyperborea. Okay, also da hat jemand wieder eine Spezialfrage. Die Fähigkeit, wie verhält es sich mit Traum? Schauen wir mal. Also wir holen uns mal den Traumkristallisator her, was der hat. An Fähigkeit, damit wir das hier ein bisschen besser verstehen. Also, der hat einen Reaktionsauslöser. Nachdem du eine Ereigniskarte gespielt hast, hänge sie verdeckt an den Traumkristallisator an, anstatt sie abzulegen. Die angehängten Ereigniskarten dürfen zur Fertigkeitsprobe beigetragen werden, als ob sie sich auf deiner Hand befänden. So. Dann müssen wir uns wahrscheinlich noch das Erbstück von Hyperborea anschauen, damit wir das hier jetzt auch vollkommen verstehen. Jetzt müsste ich sie nur finden. Artefakt aus einem anderen Leben. Da haben wir es doch. Also ich muss sagen, ich habe mir das Erbstück gerade angeschaut und kann es gerade nicht erkennen, wie das alles miteinander zusammenhängt, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, also nehmen wir mal mit, es gibt da irgendwie eine Frage zur parallelen Agnes Baker. Okay. Frage, als Silas Marsh trage ich wagemutig zu einer Fertigkeitsprobe bei und verwende seine Fähigkeit, um die Fertigkeitskarte auf meine Hand zurückzuschicken. Werden ihre Effekte noch immer abgehandelt? So, dann schauen wir uns doch wagemutig an. Also, weil die meisten Fragen machen keinen Sinn, wenn man die Karte nicht sieht. Ne? Wagemutig ist eine Karte mit drei Fragezeichen-Symbolen, also drei Joker-Symbolen. Trage diese Karte nur zu einer Fertigkeitsprobe während eines Angriffs oder Entkommenversuchs gegen einen Gegner bei. Jeder Gegner erhält für die Dauer diese Fertigkeitsprobe zurückschlagen und alarmiert. Nachdem diese Probe endet, ziehe eine Karte. Die Antwort ist, der andauernde Effekt, der dem Gegner zurückschlagen alarmiert gewährt, hält für die Dauer der Fertigkeitsprobe an, da es ein andauernder Effekt ist. Andauernde Effekte halten für die angegebene Dauer an, unabhängig davon, ob die Karte, die den andauernden Effekt erschaffen hat, noch im Spiel ist oder nicht. Aha, spannend. Das heißt, man kann die Karte nicht zurückholen und dann hat der Gegner keinen Zurückschlagen alarmiert mehr. Das ist so der Punkt. Der zweite Aspekt der Fähigkeit funktioniert dagegen wie jede andere Fähigkeit auf einer Fertigkeitskarte. Sie darf nur bei der Abhandlung der Fertigkeitsprobe verwendet werden, zu der wagemutig beigetragen wird. es ist kein verzögerter Effekt. Ja. Das ist klar. Also natürlich, wenn das steht hier, nachdem der Test vorbei ist, ziehe eine Karte, dann muss die Karte halt noch mit dabei sein, bevor der Effekt abgehandelt wird. Das ist, denke ich, klar. So, wir haben noch eine Frage. Jetzt mal schauen, wie kompliziert die ist. Wie genau funktioniert die Fähigkeit auf Disziplin, Gleichgewicht des Körpers? Also von der guten, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Lily Chen, natürlich, Gottes Willen. Mensch, jetzt hat mich wagemutig, beziehungsweise das da oben hier so durcheinander gebracht, dass ich schon komplett durch bin. Also das hier mit der Agnes Baker. Disziplin, Gleichgewicht des Körpers. Ne? Nur für das Deck von Lily Chen, du bekommst plus ein Geschicklichkeit, Aktionen im Nacheinander bis zu drei verschiedene Kampf- und oder Entkommen-Aktionen. Dreh diese Vorteilskarte um, diese Aktion provoziert keine Gelegenheitsangriffe. So, wie genau funktioniert die Fähigkeit? Ist jetzt die Frage, kann ich sie verwenden, um eine Kampffähigkeit, die mehrere Aktionen benötigt, wie zum Beispiel die dreifache Aktionsfähigkeit auf Vorschlaghammer? Wenn ja, werden die zusätzlichen Aktionskosten jener Fähigkeit ignoriert? Gute Frage. Tja, die Antwort ist, die Fähigkeit erlaubt dir nacheinander bis zu 3 verschiedene Kampf- und oder Entkommen-Aktionen zu nehmen. Dies gewährt dir effektiv bis zu 3 zusätzliche Aktionen, die du ausgeben musst, um verschiedene Kampf- und oder Entkommen-Aktionen auszulösen. Eine der 3 Kampf- oder Entkommen-Aktionen, die durch Disziplin gewährt werden, darf eine Multi-Aktionsfähigkeit sein. Die restlichen Aktionskosten 2 Aktionen müssen mit normalen Aktionen bezahlt werden, die nicht durch Disziplin gewährt wurden. Du darfst also nicht alle 3 Aktionen verwenden, die mit Disziplin, Gleichgewicht des Körpers, gewährt wurden, um für die dreifache Aktion auf Vorschlaghammer zu bezahlen. Auch kannst du damit keine zusätzlichen Aktionskosten umgehen. Okay, also man darf das natürlich dann nehmen, muss aber die restlichen 2 Aktionskosten mit normalen Aktionskosten noch bezahlen. Fair. Und irgendwie auch logisch. So, dann haben wir hier noch ein paar Fragen und Antworten zu einzelnen Kampagnen. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt durchgehen möchte, damit ich hier nicht spoiler. Machen wir vielleicht nicht. Genau, weil das auch sehr spezifisch ist, ne? Ich würde sagen, damit gehen wir dann direkt zur Tabuliste. Die Tabuliste, das ist eine Liste, die völlig optional ist. Man ist nicht gezwungen, mit den Einschränkungen dieser Tabuliste zu spielen, aber man kann sich entscheiden, diese zu verwenden, und dann werden eben Karten modifiziert. Im Wesentlichen ist es eine Möglichkeit des Balancing hier für die Ermittler. Das heißt, manche Karten werden zum Beispiel verkettet, unverkettet, also kosten mehr Erfahrungspunkte oder weniger. Manche Karten werden mutiert, das heißt ein bisschen anders, der Text liest sich so ein bisschen anders. Und manche Karten werden auch einfach verboten, wie zum Beispiel doppelt oder nichts. Die Karte darf nicht in das Deck eines Ermittlers aufgenommen werden, wenn man mit dieser Tabuliste spielt. So, und gerade dieses verkettet, unverkettet ist interessant, da mit den Erfahrungspunkten ja das Ganze ein bisschen gebalanced wird. Das heißt, welche Karten werden als zu stark eingestuft, welche als zu schwach. Schauen wir uns gleich an. Und mutiert ist natürlich auch eine Möglichkeit, um da so ein bisschen Balancing durchzuführen. Also, verkettet, unverkettet. Die Erfahrungspunkte kosten der Karten auf dieser Liste sind um den unten angegebenen Wert entsprechend erhöht oder verringert. Die Kartenstufe jeder Karte bleibt gleich, nur die Erfahrungspunkte, die zum Erwerb ausgegeben werden müssen, sind verändert. Das heißt, nehmen wir gleich mal ein Beispiel, das eingeführt worden ist. Ein David Renfield kostet keine Erfahrungspunkte in der Ursprungsversion, bleibt also weiterhin Stufe 0, aber er ist jetzt verkettet. Das heißt, seit neuestem soll man dafür 3 Erfahrungspunkte bezahlen. Das heißt, er bleibt weiterhin Stufe 0, kostet aber trotzdem 3 Erfahrungspunkte. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Und ich habe es jetzt schon verraten, also hier neu dabei ist der David Renfield, der jetzt 3 Erfahrungspunkte kosten soll. Ein Verbündeter für die Mystiker, der 2 Ressourcen kostet, einen Vorteil natürlich, der ein Buchsymbol mitbringt und hat folgende Fähigkeit. Solange sich mindestens ein Verderben auf David Renfield befindet, bekommst du plus 1 Willenskraft. Freier Auslöser, erschöpfe David Renfield, du darfst ein Verderben auf David Renfield platzieren, du erhältst eine Ressource für jedes Verderben auf David Renfield. Der Gute hat 2 Ausdauer und eine geistige Gesundheit. Und ja, eine gute Möglichkeit, um Ressourcen zu kriegen. Man muss dann irgendwie schauen, dass man mit dem ganzen Verderben klarkommt. Wird hier als viel zu stark eingeschätzt, also 3 Erfahrungspunkte schon ordentlich, was man jetzt dafür zahlen soll. War also ja als Stufe 0 deutlich zu stark. Ich muss sagen, ich persönlich habe damit noch nicht gespielt, weil dieses... Ich glaube, um mit diesem Verderben zu spielen, muss man schon der Typ für sein, das ein bisschen auf Messerschneide balanciert. Ja. Aber ich gebe zu, dass diese Karte ja einen guten Effekt hat und hier eben entsprechend genervt worden ist. So, dann die nächste Karte, die mit dabei ist, ist hier Signum Crucis, falls es so heißt. Ja. Das ist eine Überlebendenkarte, die 2 Erfahrungspunkte kostet, eine Fähigkeit. Bringt ein Joker-Symbol mit und trage diese Karte dem Nutzer einer Fertigkeitsprobe bei, die du ablegst, und nur, falls die Schwierigkeit jener Probe höher als dein Grundfertigkeitswert ist. Nachdem du Signum Crucis zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen hast, füge dem Chaosbeutel X Sehensmarke hinzu. X ist die Differenz zwischen der Schwierigkeit dieser Probe und deinem Grundfertigkeitswert. So, und seit neuestem soll diese Karte minus 2 Erfahrungspunkte kosten, also 0 Erfahrungspunkte kosten, und ich finde das auch fair. Also der Karteneffekt, der liest sich jetzt nicht so, als ob der super stark ist. Als ich meinen Sylas Marsch heilig gespielt habe, habe ich diese Karte auch mir nicht ins Deck geholt. Der Benefit ist, glaube ich, einfach zu gering für die Kosten. Also ich denke, das ist eine gute Anpassung, dass das jetzt keine Erfahrungspunkte mehr kostet. So, und als nächstes haben wir Ritual des Gleichgewichts. Ritual des Gleichgewichts ist eine Mystikerkarte für 5 Erfahrungspunkte, also richtig teuer. 0 Ressourcen muss man dafür ausgeben. Und es bringt, ist ein Ereignis, und es bringt ein Joker-Symbol mit. Entweder wähle 1, füge dem Chaosbeutel X Fluchmarker hinzu, um dem Chaosbeutel X Segensmarker hinzuzufügen. Oder entferne X Fluchmarker und X Segensmarker aus dem Chaosbeutel, um insgesamt X Horror von Karten an deinem Ort zu heilen. Okay, ja, kann ich verstehen. Das ist schon sehr schwierig, das gescheit hinzukriegen. Man muss dann beide Marker im Beutel haben. Es wurde jetzt angepasst, minus 2 Erfahrungspunkte, es kostet jetzt nur noch 3 Erfahrungspunkte. Ich denke, das ist eine gute Anpassung. 5 Erfahrungspunkte dafür sind dann doch ganz schön hart. So, dann kommen wir mal zu den neuesten Karten aus der neuesten Erweiterung am Rande der Welt. Jeremiah Kirby. Jeremiah Kirby ist eine Sucherkarte, ein Verbündeter. Ein arktischer Archäologe, ein Vorteil für 4 Ressourcen und bringt ein Buchsymbol mit. Du bekommst plus ein Wissen. Reaktionsauslöser. Nachdem Jeremiah Kirby ins Spiel gekommen ist, wähle gerade oder ungerade. Enthülle die obersten 5 Karten deines Decks. Ziehe jede Karte, deren Kosten zu der gewählten Option passt. Mische die verbliebenen Karten in dein Deck. Ja, also wenn man das einfach nur so ins Deck packt, wahrscheinlich mäßig stark. Wahrscheinlich ungefähr 2 Karten, 2 bis 3, die man dann zieht. Wenn man sein Deck anpasst, natürlich dann richtig stark. Ja. Also wenn man 5 Karten hier ziehen kann, das ist natürlich dann schon ein Effekt, der ganz schön lecker ist. Plus ein Wissen, 5 Karten ziehen und dann noch 2 Ausdauer und ein Horror. Ziemlich gut, deswegen kostet der jetzt auch 2 Erfahrungspunkte mehr. Also der war ein bisschen zu optimistisch hier platziert, von den Erfahrungspunkten her, dass man da keine für zahlen muss. Muss ich jetzt auch wieder zugeben, ich habe noch nicht mit ihm gespielt, weil, und damit kommen wir zur nächsten Karte auf der Liste hier, Genet Beauregard, einfach für mich das Haus ziemlich rockt, wenn ich es mal so formulieren darf. Die gute Genet Beauregard kostet 3 Erfahrungspunkte, auch kein Schnäppchen, und 5 Ressourcen, also auch kein Schnäppchen, bringt ein Wissens- und ein Geschicklichkeitssymbol mit, können Sucher und Schurken mitnehmen. Und du bekommst plus ein Wissen und plus ein Geschicklichkeit. Reaktionsauslöser. Nachdem du dich während deines Zuges an einen Ort bewegt hast, erschöpfe Genet Beauregard. Bewege einen Hinweis oder einen Nicht-Elite-Gegner von einem verbundenen Ort an deinen Ort oder umgekehrt. Sie hat 2 Ausdauer und 2 geistige Gesundheit und soll jetzt nochmal 2 Erfahrungspunkte mehr kosten, also insgesamt 5. Und ja, kann ich verstehen, Genet Beauregard, seitdem sie draußen ist, ist einfach eine Karte, ich nehme sie in jedes Deck, wo ich kann. Sie ist einfach so gut. Also, was ist jedes Deck, wo ich kann? Also, wo man halt Wissen und Geschicklichkeit haben möchte, vielleicht als Einschränkung schon. Also, beispielsweise Ursula Downs ist da eine Kandidatin, aber natürlich auch unser neuer Schurke, Monterey Jack wäre da ein Kandidat. Es gibt da viele Kandidaten, Trish Scarborough wäre zum Beispiel auch so eine Kandidatin für Genet Beauregard, ja. Und sie ist dann einfach so stark in den Decks, das ist unglaublich. Also dieser Reaktionsauslöser, dass man hier Hinweise durch die Gegend schieben kann oder einen Gegner durch die Gegend schieben kann, das ist einfach so gut. Ich kann verstehen, dass es hier nochmal ein bisschen bestraft worden ist, sozusagen mit nochmal 2 Erfahrungspunkten extra. Diese Karte ist einfach wahnsinnig gut. Ja, also schon nicht ohne Grund hier so ein bisschen abgeschwächt dann. Ne? So, kommen wir zur Mutiert-Liste. Karten auf dieser Liste haben einen zusätzlichen oder veränderten Kartentext, der unten angegeben ist. So, da sind jetzt ein paar dabei. Und die schauen wir uns noch an, dann sind wir auch tatsächlich schon fertig. Stimme des Reh von Jacqueline Fine. Der letzte Satz dieser Karte lautet jetzt, für jedes enthüllte Symbol erhältst du 2 zusätzliche Karten. Ja, Gott sei Dank. Ja. Stimme des Reh. Das war jetzt, die habe ich vergessen tatsächlich aufzumachen. Jetzt warten wir mal ganz kurz und schauen uns diese Karte noch an. Stimme des Reh hier. Für jedes enthüllte, Totenkopf, Kultisten, Tableau, älteres Wesen oder hier Autofail-Symbol erhältst du 2 zusätzliche Ressourcen. Für jedes enthüllte Symbol erhältst du 2 zusätzliche Ressourcen. Also es ist insofern jetzt eine Verbesserung, dass zum Beispiel Frostmarker, Chaosmarker, Segensmarker hier auch wirken. Eine notwendige Anpassung in meinen Augen. Also ich hatte damit ja schon gespielt vor dieser Anpassung und es, also ich hatte das gerade auch in der Kampagne am Rande der Welt dabei. Und wenn du ständig Frostmarker ziehst und dann greift es nie, das ist halt wirklich ein bisschen frustrierend. Ja. Also jetzt deutlich, deutlich besser geworden. Wir sehen diese Anpassung auch auf vielen anderen Karten. Zum Beispiel Ritualkerzen hat die Anpassung. Diese Karte beginnt jetzt mit dem Text, nachdem ein Symbol während einer bla bla bla. Das heißt, hier auch wieder deutlich verbessert. Ne? Das gleiche gilt dann auch für Juwel von Aurelius. Dann haben wir hier noch dunkle Prophezeiung. Nee, da nicht. Aber wir haben da noch, kommen wir gleich noch dazu. Ich will jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht parat, welche das jetzt alle sind, aber in die Richtung gehen einige Anpassungen. Ne? Was jetzt dazwischen funkt, ist hier die seltsame Lösung, ätzendes Sekret. Der letzte Satz der Kampffähigkeit dieser Karte lautet jetzt, dieser Angriff fügt +1 Schaden zu, statt +2 Schaden. Also war eine gute Karte, die tatsächlich ein bisschen zu stark war. 3 Schaden zuzufügen zu können, ist dann doch ziemlich gut und ich denke hier auch eine berechtigte Anpassung. Juwel von Aurelius, habe ich schon gesagt, diese Karte beginnt jetzt mit dem Text, nachdem ein Symbol während und so weiter. Das heißt, hier ein bisschen besser geworden das Ganze. Eine interessante Neuerung ist jetzt tatsächlich, Lola Hayes wurde angepasst. Unglaublich, aber wahr. Die Erzwungenfähigkeit dieser Karte, also Lola Hayes, steht jetzt auf der Rückseite und lautet zusätzliche Vorbereitung. Nachdem du deine Starthand gezogen hast, wähle eine Rolle. Die Vorderseite dieser Karte enthält folgenden Text. Aktion, wechsle deine Rolle. Dies provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Okay. Das ist... Also ich frage mich gerade, Lola Hayes hat auf der Vorderseite schon freien Auslöser, wechsle deine Rolle, aber nur einmal pro Runde. Jetzt kann man das noch als Aktion machen. Ich hoffe, das ist zusätzlich zu diesem freien Auslöser. Ich glaube schon. Das kann man jetzt zusätzlich machen. Ja, ja, das ist ja gut. Also wenn es zusätzlich ist, ist es gut. Also ich hoffe nicht, dass der freie Auslöser ersetzt worden ist. Das glaube ich aber nicht. Wir haben dann noch zusätzlich Identitätskrise. Die Enthüllung, also das war wahrscheinlich, also die Anpassung von Lola Hayes ist eine Kleinigkeit, würde ich sagen. Aber Identitätskrise, das ist jetzt der wirkliche Knaller. Die Enthüllungsfähigkeit dieser Karte lautet jetzt: Lege eine Karte deiner aktuellen Rolle von deiner Hand oder aus deiner Spielzone ab. Lege dann Punkt, Punkt, Punkt. Und bisher war das Enthüllung: Lege alle Karten deiner aktuellen Rolle ab, die du kontrollierst. Lege dann Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also das ist eine wesentliche Verbesserung. Lege eine Karte auch von mir aus der Hand. Ja, das heißt, man kann irgendwas auf der Hand haben, nicht irgendwas aus der Spielzone. Das ist ja mal oft der Killer, wenn man es aus seiner Spielzone ablegen muss. Eine Karte, die man gerade braucht. Ja. Und dann noch alle in der alten Version. Lege alle Karten deiner aktuellen Rolle ab, die du kontrollierst. Das ist brutal. Das hat Lola Hayes wahrscheinlich auch bisher so ein bisschen gekillt. Ich denke, die Anpassung ist so gut. Lola kann man jetzt im Wesentlichen auch mal spielen. Das ist jetzt spielbar geworden. Also, wenn ihr Lola spielen wollt, spielt mit der Tabuliste unbedingt. Sonst habt ihr keinen Spaß. Also eine notwendige und sehr gute Anpassung. So, schauen wir mal weiter. Dunkle Prophezeiung haben wir nämlich auch noch. Der zweite Absatz dieser Karte lautet jetzt, enthülle stattdessen 5 statt einen Chaosmarker, wähle einen jeder Marker mit einem Nicht-Stern-Symbol. So, hier haben wir jetzt auf der alten Version, wähle einen jener Marker mit einem Totenkopf-Kultisten, diese Symbolreihe. Ne? Das heißt, hier wieder auch so eine Anpassung, dass man eben jetzt bisschen genereller wird. Mit diesen Symbolen und Frostmarke und so weiter zählen nämlich auch. Das gleiche bei Gegenzauber. Ja. Auch eine ähnliche Anpassung. Da ist es jetzt auch nicht mehr so spezifisch, sondern schnell spiele diese Karte, sobald ein Nicht-Autofail-Symbol. Genau. Also gute Anpassung macht Sinn, jetzt wo so viele andere Symbole noch im Chaosbeutel sind. Mr. Rook hat auch eine Anpassung bekommen. Die freie Auslösefähigkeit. Diese Karte ist jetzt eine Aktionsfähigkeit. Mr. Rook dauert zu stark. Ja. Also auch eine gute Anpassung, dass es jetzt Aktionen kostet. Dann haben wir hier noch Mandy Thompson. Die Deckgröße auf der Rückseite lautet jetzt 50. Die Deckbauvoraussetzungen auf der Rückseite lauten jetzt, zählen nicht gegen die Deckgröße, 3 Kopien von okkulter Beweis, schockierende Entdeckung und eine zufällige Grundschwäche. Das heißt, man darf nicht mehr auswählen, ob 30, 40 oder 50, es sind einfach 50 Punkt. Warum? Weil Mandy Thompson Karten zieht wie verrückt und dann eben entsprechend durch 30 Karten sehr schnell durch ist und da dann wilde Sachen möglich werden. Also 50, damit das Ganze ein bisschen eingefangen wird. Macht wahrscheinlich Sinn. So, dann haben wir jetzt noch die Flöte der äußeren Götter. Diese Karte verliert das Schlüsselwort außergewöhnlich. Ja, das ist bisher außergewöhnlich. Und erhält den folgenden zusätzlichen Text nur einmal pro Deck. Ja, also außergewöhnlich war es bisher. Das heißt, es kostet statt 4 8 Erfahrungspunkte und nur 1 pro Deck. Es kostet jetzt nur noch 4 und man darf halt trotzdem nur eins pro Deck spielen. Ja, für 8 war es einfach ein bisschen teuer. So, dann kommen wir zu den Karten aus der neuesten Erweiterung, auf die ich jetzt besonders gespannt bin, ja, weil wir die ja auch zusammen zum ersten Mal angeschaut haben. Davor war ich ja noch nicht am Start. Also, Karten aus Am Rande der Welt. Prophesiae Profana. Prophesiae Profana, schauen wir uns erstmal an, wie die alte Karte aussieht. Kostet 5 Erfahrungspunkte, 4 Ressourcen, bringt 2 Joker-Symbole mit. Solange du dich nicht am Fokuspunkt befindest, bekommst du plus ein Wissen, plus ein Geschicklichkeit und du darfst Gelegenheitsangriffe ignorieren. Ja, Wahnsinn. Reaktionsauslöser, nachdem Prophesiae Profana ins Spiel gekommen ist, wähle einen enthüllten Ort, der zum Fokuspunkt wird, bis Prophesiae Profana das Spiel verlässt. Und jetzt wurde es angepasst. Die anhaltende Fähigkeit dieser Karte lautet jetzt, solange du dich nicht am Fokuspunkt befindest, bekommst du plus ein Wissen, plus ein Geschicklichkeit und ignorierst den ersten Gelegenheitsangriff, der in jedem Zug gegen dich durchgeführt wird. Ja, sehr, sehr sinnvoll. Also, sobald du Prophesiae Profana im Spiel hast, dann kann dir ja kein Gegner irgendwas mehr anhaben in der Ursprungsversion. Es ist einfach komplett egal. Man kann machen, was man will. Man kriegt keine Gelegenheitsangriffe. War schon ein bisschen dumm. Natürlich haben wir mit dieser Karte gespielt. Macht natürlich Spaß. Aber jetzt ignoriert man den ersten Gelegenheitsangriff, der in jedem Zug gegen dich durchgeführt wird. Ich würde sagen, das ist fair. Eine wahrscheinlich gute Anpassung. Eine weitere Anpassung für Schwarzmarkt. Eine Schurkenkarte für eine Ressource, 2 Erfahrungspunkte, ein Ereignis. Schnell, spiel diese Karte zu Beginn der Ermittlungsphase. Enthülle nacheinander Karten von oben von beliebigen Ermittlerdecks, die bis genau 5 Karten enthüllt worden sind. Lege jene Karten als nicht im Spiel befindlich beiseite. Solange jene Karten beiseite gelegt sind, darf sie jeder beliebige Ermittler spielen, als ob sie sich auf seiner Hand befänden. Zu Beginn der nächsten Ermittlungsphase werden jene Karten, die noch immer beiseite gelegt sind, ins jeweilige Deck ihres Besitzers gemischt. So, Anpassung. Diese Karte erhält folgenden zusätzlichen Text maximal einmal pro Runde. Wahrscheinlich waren da irgendwelche komischen Dinge möglich, wo man das mehrmals pro Runde spielt und dann ziemlich viele Karten enthüllt. Okay, also man darf das jetzt nur noch einmal pro Runde machen. Gab wahrscheinlich ein paar Späßchen, die man hier getrieben hat. So, kommen wir zu den letzten 2 Änderungen und die sind meiner Meinung nach auch sehr verdient. Nämlich Zyklopischer Hammer. Ja, also der Zyklopische Hammer ist ein Hammer für die Wächter und die Mystiker für 5 Erfahrungspunkte und 5 Ressourcen und hat eine Kampfaktion. Man fügt seine Willenskraft zu seinem Fähigkeitswert hinzu und wenn man um 3 oder mehr erfolgreich ist oder die Probe um 3 oder mehr gelingt, fügt man dem Gegner stattdessen plus 2 Schaden zu und du darfst ihn bis zu 2 Orte von dir wegbewegen. So, jetzt kommt's, dass diese Fähigkeit in den Klammern erschöpft jetzt den zyklopischen Hammer. Das heißt, das kann man einmal pro Runde machen, dass man hier 3 Schaden raushaut und den Gegner ins Nirvana schickt, aber dann noch nicht mehr. Dann ist auch gut, dann kriegt man plus 1 Schaden für die Attacken und teilt 2 Schaden aus. Langsam wird's fair, weil ganz ehrlich, wenn man den entsprechenden Charakter spielt und hier immer seinen Willenskraftwert zu seinem Fähigkeitswert hinzufügt, war es nicht schwer, um 3 oder mehr die Probe gelingen zu lassen und hat hier einfach mit jedem Schlag 3 Schaden rausgehauen. Ziemlich wild, wird jetzt hier ein bisschen eingefangen, ist eine gute Änderung. Und als letztes, auch eine Karte, mit der wir mittlerweile immer spielen oder jedes Mal für Charaktere, die sie nehmen können, Karte der Zeitalter. Ja. Eine Karte für Sucher und Schurken, ein Vorteil für 1 Erfahrungspunkt oder 4 Erfahrungspunkte und 2 Ressourcen, Anwendungen, 3 Geheimnisse. Freier Auslöser, erschöpfe während deines Zuges Karte der Zeitalter und gib ein Geheimnis aus. Wähle und nimm eine der folgenden Aktionen. Bewegen, entkommen oder ermitteln. Was ich einen Ticken zu spät realisiert habe, dass das egal welche Bewegen, Entkommen oder Ermitteln Aktion ist. Also man kann mit irgendeinem Gegenstand ermitteln, man kann ein Ereignis spielen zum Entkommen, was auch immer. Das wird jetzt eingefangen. Der Text der Karten endet jetzt folgendermaßen. Nimm folgende Basisaktion, Bewegen, Entkommen oder Ermitteln. Nicht mehr egal welche Aktion, Bewegen, Entkommen oder Ermitteln, sondern Basisaktion. Und damit kann man halt eine Basisaktion nehmen. Ich denke, das ist immer noch sehr gut, aber nicht mehr ganz so wild, ja, wie es davor war. Also ich denke auch hier eine gute Änderung. Also im Wesentlichen muss ich sagen, was hier mit der Tabuliste gemacht worden ist, ist schon sehr gut. Da haben sich einiges dabei gedacht. Ein paar Anpassungen mit diesen Symbolen, die notwendig waren, weil es hat sonst echt keinen Sinn mehr gemacht, diesen Spielstil, der mit diesen Symbolen arbeitet, bei späteren Kampagnen zu spielen. Es war einfach nur noch bescheuert, wenn man ehrlich ist. Und dann einfach ein paar sehr gute Änderungen. Ja. Also hier das Provisial Profana, der zyklopische Hammer, Karte der Zeitalter, die haben ihre Änderungen definitiv verdient. So, damit sind wir dann auch durch das neue FAQ und die Tabuliste und alles. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Ich fand es jedenfalls sehr spannend, mir das alles mal hier anzuschauen. Und habe auch einiges gelernt, einige Details, die hier klargestellt worden sind. Das mit dem Limbus finde ich spannend. Ich bin gespannt, was da in Zukunft noch passiert. Und ja, das war's dann für heute. Es geht ja auch schon wieder eine Stunde. Also die Episoden sind jetzt in letzter Zeit ziemlich lang geworden. Ich werde schauen, dass ich das wieder ein bisschen schneller hinkriege. Aber fürs Erste wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ermitteln. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris.